Radio Sai, Deutschland.
Sai Ram und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Den Anstoß dazu gab ein Film eines Devotis, den er vor circa 30 Jahren selbst gedreht hatte. Das war damals noch erlaubt. Und wir alle schauten gebannt auf dieses etwas holprige Video. Ach, guck mal da, da ist ja der und der. Und wie hieß die denn nochmal? Naja, so in der Art lief das ab, das können Sie sich vorstellen. Denn die Anwesenden waren alles langjährige Indienfahrer. Auch bei Peter Buhr, der 1988 das erste Mal nach Indien reiste, kamen Erinnerungen zurück, die er heute mit Ihnen teilen wird. Bei der Produktion dieser Sendung musste ich auch immer wieder heftig schmunzeln über seine, heute natürlich in der Rückschau, köstlichen Schockerlebnisse, die er durchlebte. Und sicher kommen auch bei manchen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Erinnerungen an die frühen Jahre mit Sai Baba zurück. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Zeitreise in das Jahr 1988. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Wir haben ja eben gemeinsam einen wunderbaren Privatfilm gesehen von 1993. Da warst du ja aber schon seit ein paar Jahren bei Baba.
Ja, das stimmt.
Wann bist du gekommen?
Das erste Mal 88.
Und wie war das denn jetzt, diesen Film zu sehen? Dieser Film war jetzt ja 17 Jahre alt. Hattest du irgendein Déjà-vu dabei? Erzähl mal.
Ja, klar, natürlich, weil das ist natürlich so, wie ich Swami kennengelernt habe. auch immer noch an dieser kleinen Gruppe. Also damals dachte ich schon, dass es relativ groß sind. Aber wenn du das heute so siehst in diesen Filmen, da sieht man schon, wie wenige eigentlich da waren. Und natürlich diese Nähe zu Barber und dass er noch gelaufen ist und die Briefe genommen hat, das ist natürlich ganz anders als heute. Ja. Also es ist ganz toll, das zu sehen.
Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal den Namen Sy Barber gehört hast?
Ja, das war in Hamburg. Und zwar von einer damaligen noch Schauspielerin, Lucia Metzger, die wahrscheinlich viele Sy-Leute auch kennen heute. Die fragte mich einmal, die hatte mich zum Tee eingeladen, sag mal, hast du mal was vom heiligen Mann gehört? Das soll so ein heiliger Mann in Indien sein, der irgendwie heilige Asche materialisiert. Der sagt, nee, nie was gehört. Der heißt Sy Barber? Keine Ahnung, wer Sy Barber ist. Das war das erste Mal, dass ich den Namen gehört habe.
Hat dich das neugierig gemacht?
Ja, merkwürdigerweise schon. Bin danach nach Hause gegangen und kam an der Insel-Buchhandlung vorbei in Hamburg. Ja, und da bin ich reingegangen.
Die Welt ist doch ein Dorf. Genau gegenüber wohne ich.
Das ist so. Und dann habe ich gefragt, gibt es denn ein Buch von Sy Barber? Und die sagt eben, ja, doch, ich glaube eins oder zwei. Und es gab wirklich ein Buch von einer damaligen Yoga-Lehrerin aus München, die da war. Und das war so ein ganz schmales, dünnes Buch. Und das hat sie mir dann gegeben dort. Und ich schlug dieses Buch auf. Und es ist ja immer so diese Vorstellung, die man davon hat, wie ein heiliger Mann auszusehen hat. So gütig, mit einem langen Bart, einem weißen Haaren oder vielleicht einem Turban. Und ich schlage dieses Buch auf, weißt du, und sehe ein Foto von Barber, ja. Und ich war schockiert. Ich dachte, der hat ja Haare, die sehen aus wie explodiert auf seinem Kopf, ja. Für mich war das nicht so ein Bild von einem heiligen Mann, wie ich mir das vorgestellt habe, ja. Aber ich habe es mir trotzdem gekauft, dieses Buch, und habe mir noch ein anderes Buch gekauft, Yoga und Meditation, diese beiden. Dann habe ich zu Hause mal in dieses Buch geguckt von der Yoga-Lehrerin über Sy Barber. Die hatte ihn in, glaube ich, in Whitefield besucht. Und habe das alles überhaupt nicht verstanden. Also sie hat da die ganzen Mantren reingeschrieben und so einen Ablauf. Und ich dachte, also das ist so eine Welt, mit der habe ich nichts zu tun, gar nichts zu tun. Also nee, da verstehe ich auch gar nicht, worum es da geht. Und auch diese ganzen fremden Begrifflichkeiten, was soll das? Ja, wir leben hier im Westen und nicht irgendwie da im Orient.
Wie alt warst du damals?
Wie alt war ich denn? Mensch, da muss ich jetzt rechnen. Vielleicht 32. Und dieses andere Buch, Yoga und Meditation, das hatte mich viel mehr angemacht. Und zwar das Schöne in diesem Buch war, es gab ein 30-Tage-Programm, das immer für eine halbe Stunde war. Sollte man 15 Minuten Yoga-Übungen machen und die anderen 15 Minuten gab es immer eine Konzentrations- oder Meditationsübung. Und ich hatte mich entschlossen, das mache ich mal. 30 Tage werde ich das einfach mal machen. Jeden Morgen mache ich das mal gucken. Und irgendwann mal gibt es so eine Übung da drin, da sollte ich mir am Tag vorher eine Rose kaufen und mir dann die Rose am anderen Tag in dieser Meditationsübung anschauen, dann die Augen schließen und mir diese Rose dann nochmal ganz genau vorstellen. Dann saß ich so da und habe das auch versucht und in diesem Moment, wo ich die Augen schließe und mich auf diese Rose konzentriere, steht plötzlich, und wie gesagt, ich hatte dieses Buch von Barber, hatte ich gar nicht mehr gelesen, weil es war mir einfach irgendwie zu fremd. Steht plötzlich so dieses Bild von Barber, immer so, als wie wir beide uns jetzt gegenüber sitzen, ganz lebendig, so wie ein Porträt von ihm, steht da vor mir. Und die Augen bewegen sich. Und ich hörte ganz deutlich in mir drin, komm. Und dann bin ich so erschrocken, dann habe ich die Augen aufgemacht, aber aufgerissen, ja, so. Und geguckt, da war die Rose, dann habe ich die Augen wieder zugemacht und da war wieder das Bild von Barber. Und dann bin ich aufgestanden und ich wohnte damals mit einer Freundin zusammen, mit Nine, die war in der Küche und bin in die Küche gegangen zu Nine und sagte, du Nine, stell dir vor, ich habe gerade eine Vision gehabt, dieser Sy Barber da, der hat zu mir gesagt, ich soll kommen. Nine sagte so ganz trocken, naja, wann willst du fahren? Ja, aber das so auf deine Frage war das erste Mal, dass ich überhaupt mit Sy Barber Kontakt hatte, ja.
Ja, die Frage, wann willst du fahren? Wann bist du gefahren?
Das hat noch ein bisschen gedauert. Also es gab irgendwie einen Umbruch in meinem Leben. Ich bin zurück nach Berlin gegangen und war dann wieder freischaffend beim Film und habe dann einen Film gedreht in der Mongolei und in China. Und da bin ich sehr krank geworden. Und als ich zurückkam, ich hatte zwar eine Reise nach Indien geplant danach. Als ich zurückkam, dachte ich, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und ein Kameramann von dem damaligen Film, der war über viele Jahre bei einem ayurvedischen Arzt in Indien. Balaji, glaube ich, oder so ähnlich hieß der. Und der sagte zu mir, du, geh doch mal zu dem hin, wenn du nach Indien fährst, weil damit er dich wieder richtig gut aufpäppelt, weil du musst schon noch ein bisschen drauf achten. Ich dachte, ja, okay, das werde ich tun. Und dann hatte ich meine Reise geplant nach Indien, aber dann dachte ich nach so langer Zeit, ich wollte immer nach Kaschmir. Und ich wollte, dachte, ja, Mensch, da lebt da unten im Süden, Kaschmir ist im Norden. Ach, ich fahre nach Kaschmir, weil ich nach Kaschmir wollte und nicht dahin. Und ich habe meine Reise auch so geplant.
Das hatte jetzt nichts mit dem Yoga-Buch zu tun, dass du an den Ursprung des Yoga mal wolltest?
Nein. Ich wollte da einfach, ich dachte, ich weiß nicht, ich hatte einfach nur den Wunsch, dahin zu kommen. Ja. 3 Tage vor meiner Abreise lag in der Küche bei uns die Zeitung auf dem Tisch und die Schlagzeile, eine der ersten Schlagzeilen war, Kaschmir von der Außenwelt abgeschnitten, weil da waren diese Unruhen. Und ich dachte, um Gottes Willen, kannst du gar nicht hinfahren. Aber nun hatte ich meine Reise über Delhi gebucht und nicht runter in den Süden. Ja, naja, gut, dann fahre ich mal los und fahre zu diesem ayurvedischen Arzt und naja, mal gucken, weil ich hatte eine Reise von 2 Monaten geplant. Ich habe es auch geschafft, da hinzukommen, was sehr abenteuerlich war. Ich war auch sehr geschockt von Indien, von dem Land am Anfang. Diese Armut, diese vielen Menschen und dieses Anfassen. Und das war mir, also es hat mich ein bisschen erschreckt. Und dann war ich bei diesem ayurvedischen Arzt. Das hat mir da überhaupt nicht gefallen, weil das war, heute verstehe ich das anders. Aber damals, das war auch ein bisschen wie so ein kleiner Ashram um den herum. Also der wurde auch so verehrt mit einem Brimborium, was die da immer so gemacht haben. Ich dachte mir, ne, also weiß ich nicht, was die da machen. Die küssen dem die Füße und Leute so Zeugs. Also will ich nicht, fühle ich mich nicht wohl. Aber ich habe mich nicht getraut, da wegzugehen, weil ich Schiss hatte, da in Indien da irgendwie rumzureisen. Ich dachte, oh Gott, diese Leute, die springen einem sofort so an. Und dieser Balaji, bei dem gab es auch jeden Morgen ein bisschen Yoga, um nochmal auf Yoga zu kommen, und eine Meditation. Und der Balaji saß immer im Hintergrund und dachte immer, was Quark, der immer lamentierte, der immer so rum. Heute weiß ich, dass er Mantren rezitiert, aber damals wusste ich das nicht. Ich hörte immer nur im Hintergrund, bla 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 bla, da ist halt, mein Gott, ja. So. Und eines Morgens hatte er für die Meditation stand vorne ein Kristall und der war so ein großer Kristall und der war ganz rot angeleuchtet. Und wir sollten uns auf diesen Kristall konzentrieren, weil irgendwie ein Chakra-Farbe so. Und er hat dann halt wieder hinten geredet. Und da passierte das wieder. Ich mache meine Augen zu und dachte, ja gut, dann konzentriere mich auf diesen Kristall. Und der schien wirklich nach 3/4 Jahr genau das gleiche Bild wieder von Baba wie in Hamburg. Und genau so, wie es war, mit dieser Intensität und dieser Lebendigkeit. Und ich hörte wieder dieses Komm. Ich bin augenblicklich aufgestanden, also konnte ich gar nicht mehr denken. Bin aufgestanden und wusste, ich werde jetzt hier wegfahren. Und dann bin ich zu dem Office gegangen, da hatte eine Schweizerin gearbeitet und ich wollte der gerade sagen, du, mein Bungalow könnt ihr vermieten, ich reise ab. Kam die schon auf mich zu und sagte, du, ist ein anderer Deutscher noch angekommen, wir haben keinen Platz mehr, du hast ja einen großen Bungalow. Ich sagte, wunderbar, du, der kann den ganzen Bungalow haben, weil ich reise heute ab. Und dann gehe ich runter zu meinem Bungalow und dann sitzt da so ein junger Mann, wie man sich das so vorgestellt hat, so Goa-Menschen, ja, so braun gebrannt, so ganz lässig, so ein bisschen lange Haare und so. Und wir haben so ein bisschen geredet und ich sagte ihm, ich bin jetzt das erste Mal hier und sagte, wo willst du denn hin? Und es war mir immer ein bisschen unangenehm am Anfang zu sagen, ich will da zu irgendwie einem Sai Baba fahren oder so, ja. Aber dann habe ich gesagt, naja, ich wollte mal so einen Guru besuchen. Der ist da unten im Süden, da Sai Baba. Und dann sagte der, du, da war ich gerade. Und der Jörg heißt der. Und der Jörg, dem hat es da gar nicht gefallen bei diesem Balaji. Und das war, heute weiß ich, das ist so wie, Baba hatte ihn mir quasi geschickt, weil der hat mich abgeholt, der Jörg, der ist mit mir nochmal nach Goa gefahren. Der hat mich dann sozusagen in den Alltag Indiens ein bisschen eingeweiht, wie, wo man seine Tickets kauft, wie man mit den Rikscha-Fahrern umgeht und so. Ja, also mit dem bin ich dann erstmal nach Goa gefahren und der konnte nur noch 2 Tage bleiben. Der hatte mir dann die Adresse gegeben von einem Hotel in Bangalore. das Hotel Prindavan, wo damals sehr viele Sai-Devotis auch immer waren. Mit dem habe ich die Adresse bekommen, wie ich da hinkomme und. Und bin dann nach Bangalore geflogen, in dieses kleine Hotel, damals noch Sai-Bhavan Hotel.
Und Baba war auch in Whitefield?
Nee, Baba war nicht in Whitefield. Ich war dann da und wusste auch gar nicht, ja, was mache ich denn jetzt hier? Und dieser alte Herr, dem dieses kleine Hotel gehörte, Mr. Gupta, ein sehr netter, wunderbarer alter Mann, der auch schon lange ein Sai-Devoti war, der sagte irgendwann zu mir, na, wann willst du denn da hinfahren? Ich sagte, weiß nicht. Sagt er, you go tomorrow. I bring you a taxi and you go tomorrow. Und sagt, ja, okay, gut. Also er hatte mir ein Taxi organisiert und der Taxifahrer sollte mich dann hier nach Puttaparthi bringen. Damals dauerte alles noch ein bisschen länger, weil es gab ja nicht die Autobahn. Man fuhr durch die Dörfer und die machten 2-3 Teepausen und man saß so dann am Straßenrand und hat dann immer noch ein Teechen getrunken. Und das war ja alles wieder so ganz nett. Und bei der dritten Pause, ich dachte so, was hält denn der Mann jetzt hier mitten in einer schmalen Straße, wo Häuser links und rechts, also kamen ja so Gebäude waren, Menschen waren, laut war. Was hält der hier schon wieder? Ja, jetzt haben wir doch gerade erst Tee getrunken. Und da drehte er sich zu mir um und sagte, wer hier? Und sagte, wo sind wir? Ashram. Er sagte, was? Hier, Accommodation. Du kannst dir gar nicht vorstellen, ich war fassungslos.
Gab es da diesen Eingang noch nicht, das Tor?
Das Tor, wo die Lieferanten reinkommen. Also da sind wir reingefahren, ja. Aber ich habe nicht erkannt, weil meine Vorstellung eines Ashrams war natürlich auch wieder mal so klar, was mit Vorstellungen immer so passiert. Ja. Ich hatte natürlich, Ashram war für mich ein Ort der Ruhe, des Friedens. Ja, wenn man da hinkommt, da strahlt das alles schon aus. Ja. Im Grunde genommen habe ich gedacht, wenn ich da komme, weil der Herr Barber hat mir so zweimal gesagt, ich soll kommen, dass er mich eigentlich begrüßt und irgendwie sagt, ja, schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, aber irgendwie so ein bisschen dachte ich da kommen. Ja, so, also, aber ich dachte, in erster Linie ist ein friedlicher, ruhiger Ort. Aber es war wahnsinnig viele Menschen. Über einen Lautsprecher quäkte eine Stimme. Ich dachte, das kann alles nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Und der Taxifahrer sagte, doch, wir sind im Ashram. Und hier ist das Accommodation, dann muss ich mich anmelden. Und dann bin ich da reingegangen, da saßen diese alten Herren da noch. Ich fand es nur unfreundlich, ja. Ruppig, unfreundlich. Where you come from? How long you stay? Und so, ne? Ich dachte, wie, ja? Dann gab der eine mir so einen Zettel. Chat 19. Ich wusste ja nicht mal, was ein Chat ist. Und ich wusste auch, und dann ist er, ja? Und dann sagt er, you go here, you go here. Naja, dann bin ich da diesen Weg gegangen. Es waren so viele Leute da. Also, und immer dieser Lautsprecher und dieser Lärm, ich konnte es nicht fassen. Da bin ich da nach vorne gelaufen, da gab es noch diesen großen, bei den Rundhäusern, wo heute ja so ein schöner kleiner Park ist, da war nur eine Sandfläche. Und dann stand ich da auf dieser Sandfläche und dachte, ja, was heißt hier Shed? Nein, was soll das sein? Ja? Und sehe die Sheds, also diese Baracken, plötzlich so, und sehe diese großen Zahlen da dran und sehe plötzlich 19. Ach. Und da bin ich da hingegangen, so ein bisschen ungläubig, ob das jetzt stimmt, dass ich so, ne, mit meinem Zettel, und gucke und ging so in diese Chat rein. Und das war das Zweite, ja, wo mich der Donner gerührt hat. Ja. Voll mit Moskitonetzen, allem drum und dran, Matratzen auf dem Boden. Ja. Ich war immer nur fassungslos. Ja. Es war fast keiner da, nur, glaube ich, ein Schweizer war da, der war krank. Und der sah mich da so stehen, so ratlos, und der fragte mich dann, na, sagte, du, es ist hier gerade einer gegangen, den Platz kannst du haben. Und er sagte, du, Barber hält gerade eine Rede in der großen Halle, in der Punachandra-Halle, da geh mal hin, ich bin krank, ich kann da nicht hingehen. Also, sagte, kannst die Sachen hier lassen, ich passe da auf, ja gut. Dann habe ich die Sachen da gelassen, aber ich war irgendwie völlig, also, dann bin ich diesen Weg da runtergegangen und dann sah ich natürlich diese große Halle, ja. Dann bin ich darauf zugegangen und dann gehen ja die Stufen da so hoch und dann waren, also ich weiß nicht, hunderte von Sandalen überall. Und dachte, scheiße, wo mache ich meine Sandalen? Ich muss ja wieder finden, die Sandalen. Ne? Dann habe ich irgendwie, es hat mich ewig gedauert, bis ich Platz hatte, meine Sandalen da. Und dann gehe ich da hoch, ja. Und dann kommen mir die, heute weiß ich, die Seber, da ist die Frauen, entgegengeflattert. Die kamen so auf mich zu und machten immer so mit den Händen und so. Ich bin richtig wütend geworden, weil ich dachte, was ist hier los? Was wollt ihr alle von mir? Ja, geht einfach weg, lasst mich in Ruhe. Ich will jetzt nur mal einen Blick werfen und lasst mich doch. Na, no, no, go, 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 go. Ne? Menside, go, Menside. Ich habe gedacht, was soll ich machen gehen? Nein, andere Seite, ihr only women, only women. Also, das ganze Spiel nochmal von vorne, ich meine Sandalen, andere Seite, ja, wieder diese hunderte von Sandalen, wieder ein Plätzchen gesucht, ja, und komme da hoch und Trauben von Menschen auch außerhalb der Punachandra-Halle an diesen Bögen. Und ich weiß, ich habe mich noch von ganz hinten so ein bisschen so rangeschlichen und da waren auch ganz viele Inder, die guckten auch ganz irritiert, dass jetzt so ein Westler so ganz hinten irgendwie so. Und dann konnte ich in diese Halle blicken, diese Massen von Menschen, und sah zum ersten Mal Sai Baba, der vorne stand und eine Rede hielt. Und in diesem Moment wurde mir bewusst, dass diese Stimme, die ich die ganze Zeit gehört habe über den Lautsprecher, er war. Da war ich nochmal entsetzt. Das kann jetzt alles nicht wahr sein. Ich bin jetzt hierher gekommen. Ich habe nicht gesagt, ich möchte kommen, sondern ich wurde hier aufgefordert zu kommen. Ich folge dem und dann sowas. Also ich war fertig mit der Welt. Ich bin dann erstmal auf meine Matratze da gegangen und wusste erstmal nicht, was ich da jetzt tun sollte. Also das war ein etwas verzweifeltes Ankommen hier. Ja.
Tanzen im Wirbel meines Feuers, ich bin in dir erwacht. Lass dich von mir führen, hab Vertrauen in die Gottesmacht. Ich geleite dich zum Ziel. Tanzer, geh rein in die Quelle meines Seins. Seine Liebe ist dir sehr gewogen, freue dich, die Einheit naht. Meine Kraft hat dich emporgehoben in den Himmelssaal. Tanzer, tanz mit mir, ich geleite dich zum Ziel. Tanzer, geh rein in die Quelle meines Seins. In dem Trommelfeuer meiner Lieder schwingt die Seele sich ins Glück. Gott Gottes Segen fiel auf dich hernieder, bring dich ihm zurück. Tanze, tanz mit mir, ich geleite dich zum Ziel. Tanze, geh rein in die Quelle meines Seins. Tanze mit zur Freude meiner Lieder, singe mit dem Jubelklang. Alle Stimmen schallen im Himmel wieder, auch dein Lobgesang. Tanze, tanz mit mir, ich geleite dich zum Ziel. Tanze, geh ein in die Quelle meines Seins. Tanze in dem Wirbel meines Feuers, ich bin in dir erwacht. Lass dich von mir führen, hab Vertrauen in die Gottesmacht. Tanze, tanz mit mir, ich geleite dich zum Ziel. Tanze, geh ein in die Quelle meines Seins. Tanze, tanz mit mir, ich geleite.
Da war ein Platz frei geworden. War denn da auch ein Moskitonetz drüber oder wie hast du die Nacht verbracht?
Ich hatte ein Moskitonetz dabei. So, ich war ja ausgerüstet, so mit allem drum und dran. So, dann konnte ich die Nacht da verbringen und dieser Schweizer sagte mir auch, da gibt es eine deutsche Gruppe, Hamburger übrigens waren das, die können dir am anderen Tag alles sagen. Und der sagte mir auch, es war dieses Dascherer-Fest, was ich nicht wusste. Deswegen waren so viele Leute und der Ablauf ein anderer. Und er sagte, das ist nur noch ein Tag und dann wird das alles ganz anders werden. Ja, ja gut. Nach einem Tag war wirklich, also als wäre der Asch, über Nacht sind die alle ausgeflogen, die Leute. Und die haben gesagt, du am anderen Tag, Baba, gib ganz normalen Darschein, das ist ganz wunderbar, nicht viele Leute. Ich dachte, naja gut, dann wahrscheinlich war es das Fest und dann wird die Begrüßung noch kommen. Und ich wollte mich auch vorbereiten. Ich bin früh aufgestanden, habe mich gewaschen und mich innerlich darauf vorbereitet, wenn jetzt dieser heilige Mann zu mir kommt, was ich sagen soll. Und ich bin dann da, ich weiß gar nicht, warum mir keiner gesagt hat, wie der Ablauf eigentlich war oder ich habe es nicht gehört. Auf jeden Fall bin ich dann da hingegangen zu dem Platz.
Nach dem Frühstück wahrscheinlich? Und da war schon alles vorbei?
Nein, es war noch nicht vorbei, aber ich bin da hingegangen und vorher gab es ja einen Anleihenplatz für Männer, der war so ein Sandplatz davor. Das wusste ich aber nicht. Auf jeden Fall setzte ich mich dann dahin, weil da standen erstmal Leute rum. Ich setzte mich dann dahin, habe meine Uhr ausgezogen, habe mich dann ganz meditativ dahingesetzt, habe gedacht, damit mich nichts stört und sitze so da und sitze so da. Und denke mir, mache so dann wieder meine Augen auf und sehe, ich sitze ganz alleine hier im Sand und alle stehen an diesem kleinen Mäuerchen und gucken darüber und denke, was ist denn? Und stehe auf und sehe Barbara, wie er Darschein gibt. Und ich war nicht auf dem Darscheinplatz, sondern ich saß draußen in meiner Sandkohle. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Und dann bin ich wieder zurückgegangen und dann gab es was zu essen, dann war ich in der Kantine und nachmittags plötzlich eine Riesenhektik, überall ausgebrochen. Die Leute sagen, was passiert? Ja, Baba geht nach Whitefield. Dann sagt er, und der wird ja wiederkommen. Also ich hatte jetzt keine Ahnung, ob das jetzt eine Stunde dauert oder so, aber ich dachte auch, wenn das auf jeden Fall alle Hektik, Aufbruch, ich bin geblieben. So, und dann plötzlich war der Ashram fast leer. Und wir mussten die Schätze verlassen, haben ein Zimmer bekommen. Aber dann fand ich das ganz komisch nach 2 Tagen. Da dachte er, ja, deswegen bist du ja nicht gekommen. Ja? Du willst ja diesen Herrn da mal kennenlernen. Und ich wusste aber dann auch nicht, wie kommt man nach Whitefield. Und dann stand ich wieder auf diesem Sandplatz und dann stand noch ein Mann da. Es war ein Argentinier, wie ich nachher erfahren habe. Und der wollte auch nach Whitefield. Und das war wieder so jemand, dem er Baba geschickt hat. Und der hat mich mitgenommen. Der hat das dann alles mit dem Taxi organisiert, hat mir das erste Buch von Baba gegeben, die Bhagavad Gita. Hat mir ganz viel von Baba erzählt und von Whitefield und mit dem bin ich dann nach Whitefield gefahren und wir haben natürlich keine Zimmer mehr im Ashram bekommen und so, sondern wir haben nur noch draußen, es war wirklich ein Verschlag. So, da war kein Fenster, gar nichts, es war ein ganz enger Schlauch, wo wir gerade nur 2 Matratzen reinlegen konnten. Und mit dem bin ich zu meinem ersten wirklichen Darshan gekommen, das war in Whitefield.
Sag nochmal das Jahr, das ist vielleicht jetzt schon wieder aus dem Gedächtnis.
88, war 1988. Da gab es noch den Baum in Whitefield. Ja. Und dann saß ich da und dann kam Baba, man war ja wirklich noch sehr, sehr nah. Ja. Und dann passierte das, was mir die nächsten Tage nur passiert ist, sobald er kam. Ich musste immer weinen. Ich musste einfach immer weinen. Es war, also mir war das so unangenehm, so peinlich, aber es war so stark, dass ich es gar nicht zurückhalten konnte. Und dieser Argentinier war so nett, er sagt, das ist in Ordnung. Die Seele, die freut sich, dass sie ihn getroffen hat und deswegen weinst du und so. Nach dem Darshan durfte man ja auch bleiben, man durfte auch sitzen bleiben. Aber ich dachte immer, es müsste doch irgendwann mal was zu mir sagen oder mich mal anschauen. Gar nichts. Also nur außer weinen ist nichts passiert. Und dann bin ich wieder in das Hotel zurück nach Bangalore. Ich habe gedacht, nee, also da noch in diesem Verschlag zu hocken, ich brauche jetzt ein sauberes Bett. Dann bin ich in dieses Hotel zurückgefahren. Damals haben die Leute noch viel hin und her gefahren von Whitefield nach Bangalore. Und da habe ich sehr viele Devotees kennengelernt. Also so groß war das nicht, aber auch Berliner waren auch da, Berlinerinnen. Dann habe ich dann sehr viel über Baba erfahren und bin dann jeden Tag mit nach Whitefield gefahren und hatte Baba auch einen, weil die haben gesagt, schreib ihm einen Brief. Dann habe ich ihm einen Brief geschrieben und den hat er aber nicht genommen, erstmal nicht genommen. Und dann habe ich gesagt, also weißt du, Baba, ich halte das jetzt alles nicht mehr aus. Das hat irgendwie mit meinem Leben hier nichts mehr zu tun. Ich vorher nicht und jetzt nicht. Und wenn du den Brief nimmst, ist es für mich das Signal, es ist gut jetzt, ich kann jetzt fahren, weil ich kann jetzt ja nicht mehr.
Ist das jetzt so persönlich zu sagen, was du von ihm wolltest?
Ja, schon, glaube ich.
Okay.
Schon, weil das ist natürlich dann immer, es hat dann mit diesen aufgewühlten Zuständen auch zu tun und mit dieser Verwirrtheit, die auch da so stattgefunden hat. Ja. Und, aber er hat den Brief an dem Tag genommen, wo ich auch gesagt habe, wenn du den Brief nimmst, dann ist es für mich auch das Zeichen, es ist gut, jetzt ich fahre. Ja, und dann bin ich dann abgereist. Und dann bin ich nochmal nach Südindien gefahren, an den Strand und dann nach Hause geflogen. Ja. Aber das war meine erste Reise.
Tja, und zu Hause hast du gedacht, was war denn das jetzt?
Ja, das schon. Und ich hatte ja eine Frau aus Berlin kennengelernt, die sagte, komm mal in das Zentrum. Und ich bin dann in dieses Zentrum gegangen und fand das furchtbar. Was machen die denn hier für einen Zauber? Bild verehren und all dem. Es war mir auch wirklich alles völlig fremd. Aber es hat mich nicht losgelassen, trotzdem. Und ich hatte eine Sehnsucht, nochmal hinzufahren, das nochmal zu erleben, nach dem ersten Eindruck, wie das zweite Mal auf mich wirkt. Und so waren es die Jahre, die danach kamen, bin ich eigentlich relativ oft gefahren. 1989 war ich sogar 2-mal in Indien.
Das heißt, das hat ja trotz all dieser Widrigkeiten dann doch was in dir bewegt.
Mhm, ja, es hat etwas in mir bewegt oder vielleicht auch geöffnet. Es hat mich auch nicht mehr losgelassen. Also ich habe dann natürlich auch angefangen, Bücher von Baba zu lesen und bin dann auch in das Zentrum gegangen, habe Bhajans gesungen und fühlte mich da eigentlich ganz, ganz wohl. Obwohl ich immer ein bisschen Probleme hatte mit dem ganzen, sagen wir mal so ein bisschen drumherum, mit den zeremoniellen Teilen und so. Aber ich habe immer irgendwie eine undefinierte Sehnsucht nach einer gewissen Form von Erfüllung, von der ich aber selber nicht wusste, was ist das eigentlich. Aber ich wusste, es hat etwas mit der Begegnung mit Sai Baba zu tun. Und ich wollte das immer ergründen. Und deswegen hat es mich immer hingezogen, hinzufahren, ihn so persönlich zu erleben und vielleicht da eine Antwort darauf zu bekommen. Ja. Und deswegen bin ich auch immer gefahren.
Aber irgendwann hat er dich dann mal auch angeschaut. Und wir haben ja eben in dem Film gesehen, was für eine Power diese Augen wahrscheinlich heute auch noch haben. Kann ich nicht beurteilen, ich komme ja nicht mehr so dicht dran. Aber wenn man diese Augen von damals sieht, ne?
Das stimmt. der hat mich einmal, weil das war immer ein Wunsch von mir, den ich immer so innerlich gesagt habe, bevor Darshan, Baba, schau mich doch wenigstens mal an. Ich möchte einmal in deine Augen schauen. Und es war in einem Darshan, ich weiß, ich glaube doch in Puttaparthi hier, da saß ich relativ weit vorne und da guckte er mich wirklich mal an. Und das ging mir durch und durch, weil diese dunklen Augen, das sind so wie, das klingt so blöd, so wie dunkle Scheinwerfer, aber die sind so tief. Wenn so ein voller Blick von Baba, in dem Moment so ein konzentrierter, voller Blick von Baba, das ist einfach unbeschreiblich. Also in dem Moment, es war es für mich, ja. Es hat mich, also in dem Moment sehr glücklich gemacht und ich musste wieder weinen. Also das hat mich sehr berührt, ja.
Ich gehe mal davon aus, dass du irgendwann ein Interview hattest, denn ich sehe da so einen wunderbaren Ring an deiner Hand. Kannst du davon was erzählen? Beschreib doch mal den Ring.
Den Ring beschreiben, ja, das ist ein, soll ich sagen, Baba hat mir das Kreuz gegeben. Ich muss mein Kreuz tragen oder das heißt eher mein Ego kreuzigen, was dieses Symbol bedeutet. Also er hat es mir gesagt, to cross my ego oder to cross the ego, nicht nur meins, sondern grundsätzlich das Ego zu kreuzigen. Und das fand ich ein bisschen hart auch, so, weil ich eigentlich mit der christlichen Symbolik nicht so viel zu tun habe und dachte, warum gibt er mir jetzt ein Kreuz? Also, aber als er dann sagte, to cross my ego, dachte ich, naja, das ist ja sehr, sehr hart gesagt. Aber ich habe es dann so angenommen und habe den Ring seit diesem Moment auch immer getragen. Hatte natürlich auch mit diesem Ring viele Erlebnisse, weil ich trage nie Schmuck und natürlich so ein Kreuz, ein goldenes Kreuz ist natürlich auch für viele Leute, die das sehen, die haben eben gefragt, bist du Priester, bist du sehr gläubig und also viele verbinden das natürlich mit der christlichen Kirche und das war am Anfang auch nicht so einfach, aber dann nachher war das also kein Problem mehr. Aber dieser Ring hat so einen Prozess auch ausgelöst und das ist ja auch in Ordnung so.
Es ist ja ein sehr schöner, schlichter, silberner Siegelring mit einem Kreuz, also auch nicht kitschig indisch. Ich weiß, du warst damals mit einem Freund da, der gerne einen Ring gehabt hätte.
Also ein Freund von mir damals, der war das erste Mal in Indien. Und ich weiß noch, wir sind abends zum Chat gegangen und wir sind wieder über diesen Sandplatz da gekommen. Und ich habe so einfach nur, weil wir sprachen vorher über Baba und die vielen Interviews und wie geht das oder warum, wie sucht er die Leute aus, was sind seine Beweggründe, Kriterien, ja. Und ich weiß noch, dass ich so gesagt habe, also hör Baba, wenn du das jetzt hörst, ja, ich brauche jetzt einfach mal ein Zeichen von dir. Am anderen Tag hatten wir ein Interview, ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er mir jetzt einen Ring gibt. Ich war... Natürlich freut man sich darüber, ja, aber ich war auch irritiert, weil ich dachte, naja, was soll ich jetzt mit dem Kreuz? Ja. Und natürlich, der Freund von mir, der, naja, jeder hätte wahrscheinlich schon gerne etwas. Ja. Und der war ein Jahr später auch nochmal hier und Baba hatte ihm und noch einer deutschen Gruppe nochmal ein Interview gegeben und hat ihm auch einen Ring materialisiert, auch einen mit dem Kreuz. Aber an diesem Ring fehlte eine kleine Ecke. Und das ist ein Perfektionist. Und nun bekommt er von Baba einen unperfekten Ring mit einer kleinen fehlenden Kante. Das hat ihn wahnsinnig gemacht. Der konnte nicht begreifen, dass jetzt Baba so etwas macht. Und er wollte immer wieder zurück zu Baba, immer wieder, damit er das wieder korrigiert, bis ihm das irgendwann mal gedämmert ist, ja, dass es einfach so auch dieses Spiel ist von Baba oder dass er uns manchmal auch so den Spiegel vorzeigt, ja, und sagt, so, ja, du bist immer perfekt, ja, also wer ist das schon, ja, also, dass er eben etwas gegeben hat, was nicht so perfekt ist für ihn als Aufgabe, damit er mal vielleicht ein bisschen lockerer oder entspannter, was auch immer seine Botschaft dahinter ist. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis er das verstanden hat. Der hat immer geguckt, ob der Ring genauso aussieht wie meiner. Es gab noch einen dritten, den Klaus. Der hat ihn auch bekommen und da gab es anscheinend ein bisschen so die Serie der Kreuze. Und der Klaus hat eben auch so einen Ring. Und er guckte auch immer beim Klaus, was, ja. Aber er hatte den einzigen Ring, an dem eine kleine Ecke fehlte. Aber wir haben uns sehr amüsiert darüber, das muss ich wirklich sagen, ja.
Kannst du die christliche Religion heute besser tolerieren? Baba sagt ja, wenn ihr zu mir kommt, dann werdet ihr nachher ein besserer Christ.
Ich habe ein besseres Verständnis, besseres Verhältnis zu dem christlichen Glauben bekommen. Also wirklich jetzt eher in dem Sinne von der Person Jesus und Christus, was er gelehrt hat. Ich kann diese Kirche als Institution, so wie sie ist, nicht akzeptieren. Aber so Aussagen von Jesus, das berührt mich dann schon. Ich glaube auch, dass es immer nur eine Wahrheit gibt, die man anders formulieren kann. Aber letztendlich, Wahrheit bleibt Wahrheit. Und man kann eine Wahrheit nicht anders definieren. Man kann sie nur anders beschreiben. Aber sie bleibt immer das Gleiche. Also die Essenz ist immer dasselbe.
Wie war das sonst in dem Interview? Hat Barbara was Spirituelles, was Persönliches gesagt?
Ja, doch. Ja, aber es ist so, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber für mich war es so, ich war ein bisschen wie unter einer Glocke, weil es ist so, plötzlich ist man so am Ziel, wenn ich das mal so sagen darf, ja, ganz nah dran. Und das ist irgendwie, da ist man wie manchmal ein bisschen blockiert im Kopf. 1000 Fragen, die vorher da sind, sind in dem Moment nicht mehr da, weil es ihnen wahrscheinlich auch nicht wichtig ist. Sondern wahrscheinlich das Erleben als solches ist einfach schon ein tolles, ja. Hm. Auf jeden Fall hat mich das doch immer wieder beschäftigt mit diesem Ring, mit diesem Kreuz, wo ich sagte, Baba, du weißt doch, ich bin sehr früh aus der Kirche ausgetreten und jetzt trage ich sozusagen mein Kreuz und diese starke Aussage von dir. Und ich bin Jahre später, also eigentlich 2006, da war ich hier in Puttaparthi und eine gute Freundin von mir hat mir zu meinem Geburtstag gesagt, weißt du, ich wollte dir ein schönes Geburtstagsgeschenk machen. Ich wollte mit dir mal zum Arunachala fahren. Und da wollte ich immer mal hin. Und fand ich ganz toll. Das ist ja dieser tolle Ashram von dem Ramana Maharshi, mit dem ich ganz früher mal ein Buch gelesen hatte, aber nie verstanden habe, muss ich ehrlich sagen, bis ein bisschen mehr spirituelle Reife da war, um etwa mehr zu verstehen, worum es da geht. Und wir sind da hingekommen und ich fand das auch ganz wunderbar und ganz toll. Ich finde es einen sehr schönen Platz und auch dieser Berg. Herrlich. Und ich habe dann ein Bildband mir gekauft von eben dem Arunachala und dem Ashram und von Ramana Maharshi. Und auf jeder Seite sind dann so Fotos und so Aussagen von Ramana Maharshi. Und ich kaufe mir diesen Bildband und schlage den auf und lese genau diese Aussage von Ramana Maharshi, was Baba zu mir gesagt hatte. Weil Ramana Maharshi sagte nämlich über das Kreuz, die Bedeutung des Kreuzes bedeutet to cross your ego. Und das war 2006, ja, also Jahre später. Ich weiß nicht, in dem Moment habe ich das wirklich erst verstanden, was es eigentlich so für mich bedeutet oder grundsätzlich bedeutet, dass das Ego zu kreuzigen. Ja, also dieses Symbol des Kreuzes war mir in dem Moment irgendwie innerlich klar geworden. So dieses Horizontale, dieses Vertikale und in der Mitte ist es einfach wie das spirituelle Herz und diese christliche Symbolik von dem Jesus am Kreuz, was ja immer wieder als er hat sich für die Menschen geopfert oder das Opferlamm Gottes, kann ich so gar nicht sehen, sondern ich finde, dass es ein Akt der größten Hingabe ist. Und mit der Hingabe ist es ja so, dass die Hingabe eigentlich der Schlüssel zu allem ist. Und das Ego aufzugeben, hat ganz viel mit Hingabe zu tun, mit Hingabe an den Glauben, mit Hingabe an Swami, mit nicht sich selber wichtiger nehmen, sondern nicht zu viel ich denken, sondern einfach sein zu lassen. Wir haben im Deutschen wunderbare Wörter dafür. Das kam ja dann alles. Wir sagen Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis. Gut, das kann man natürlich jetzt alles interpretieren. Aber für mich war das plötzlich so, ich dachte, ja Mensch, ich sage immer wieder Selbstbewusstsein, Bewusstsein dem eigenen Selbst oder Selbstwertgefühl. Ja? Da liegt schon so viel da drin, wenn du mal einen Moment darüber nachdenkst. Und das hat mir ja, da irgendwie die Antwort gegeben, die ich damals bei Baba nicht ganz verstanden habe.
Wobei bei uns ja dieses Wort Selbstbewusstsein und es wird ja im falschen Sinne interpretiert. Also ja, das stärkt das Ego eigentlich.
Das stimmt, das hast du recht. Ja. Aber für mich war das, deswegen sage ich ja, man kann es natürlich interpretieren, ja klar. Aber für mich waren plötzlich diese Begrifflichkeiten, haben für mich plötzlich eine andere Bedeutung bekommen. Dieses zu sagen, bitte Swami, hilf mir, meinem Selbst bewusster zu werden oder mein Selbst zu erkennen. Also das sind für mich meine Wortspielereien, die ich damit gemacht habe. Auf jeden Fall sind mir das dann plötzlich so, dachte, ja, eigentlich gibt es das schon in meiner Sprache, was mich so ein bisschen schon auf den Weg bringen kann.
Wer bin ich? Ich bin Glückseligkeit. Ich bin ich, ohne Raum und ohne Zeit. Dringe ich durch stille Ewigkeit, werde Ton, alle wieder im Klang der Sohn.
Wer bin ich? Ich bin Glückseligkeit. Ich bin ich, ohne Raum und ohne Zeit. Dringe ich.
Thank you. Raum und ohne Zeit bringe ich durch stille Ewigkeit, werde Ton alle wieder im Klang der Sohn, werde Ton alle wieder im Klang.
Welches ist denn für dich persönlich die wichtigste Lehre oder Botschaft von Swami?
Eine der wichtigsten Botschaften ist, und das kann ich heute für mich so mehr und mehr umsetzen, dass es für mich wichtig geworden ist, also ich kann es heute auch ganz gut, ihn in der Form loszulassen. Also ich muss jetzt nicht mehr ganz weit vorne sitzen, um mich ihm nahe zu fühlen oder eine Nähe herzustellen. Und es gibt so viele Reden, Aussagen von Baba, das, wo er uns ja eigentlich dazu auffordert, irgendwann mal die Form loszulassen, dass es um diesen inneren Weg geht, also eigentlich immer den Weg der Liebe, der Hingabe, dass es um den inneren Weg geht und weniger die äußere Form. Es ist natürlich schön, diese äußere Form zu haben und es ist natürlich noch schöner, so ganz nah an diese äußere Form heranzukommen. Aber irgendwann ist diese Form auch nicht mehr da. Und dann, deswegen finde ich, es ist gut, früh genug sich da auf den Weg zu machen, um das mehr zu verinnerlichen, was wirklich in seinen Aussagen steckt, um das ein bisschen mehr für einen selber, soll ich sagen, aufzubrechen und mehr in die Tiefe da zu gehen und es zu genießen, hier zu sein, aber trotzdem auch zu wissen, das ist zeitlich begrenzt, das ist endlich. Aber die innere Beziehung zwischen Gott und mir ist es eben nicht. Und das ist das Wichtige, das ist das Wesentliche, das zu festigen, also von der Form zum Formlosen zu kommen, weil dieses Formlose ja alles erfüllt. Er hat so viel darüber gesagt und geschrieben und das ist für mich das Wesentliche geworden.
Also du meinst ja zu die Aussage, ich bin Gott und ihr seid es auch, ihr seid ich?
Ja, natürlich, in der Essenz auf jeden Fall. Nicht nur an dieser äußeren Form von Baba festzuhalten, das ist natürlich verführerisch, wenn er da ist. Das ist wie ein, glaube ich, ein Hilfsmittel, wie so ein Transportband, das einem irgendwo hinführen soll. Ja? Und ich kann es nur so sagen, für mich ist es heute mehr dieses Formlose zu erkunden, zu entdecken. Ja.
Also im Grunde die Advaita-Lehre, we are all one. Und wie geht dir das dann heute drüben im Darshan, wo es so voll ist, wo du geknufft wirst, wo du von den Sevadals hin und her geschoben wirst? Wie ist es da mit We Are All One?
Es ist natürlich immer ein wunderbares Feld zu üben. Ja? Man kann da herrlich üben. Ja? Das sagt er ja auch immer wieder. Ich meine, wir kommen in diesen Ashram, ist wie gesagt nicht dieser wunderbare, ruhige, kann es auch sein in Momenten. Aber grundsätzlich passiert da doch immer sehr, sehr viel. Ich kann heute viel besser damit umgehen.
Mir fällt da jetzt das Stichwort Waschmaschine ein. Ja. Das ist also in Puttaparthi alles das, was dir in Berlin vielleicht in 10 Jahren passiert, in Puttaparthi innerhalb von 14 Tagen.
Es ist natürlich an solchen Plätzen so, das hat Baba ja auch gesagt, dass es sind wie Kieselsteine, die aneinander gerieben werden, das ist quasi wie die Egos, die aneinander geschliffen werden, dass er unsere Egos schleifen will. Und man kommt teilweise, ich habe das auch erlebt, ich bin hier manchmal in Situationen gekommen, wo ich dachte, boah, das halte ich gar nicht aus. Also da werden Aggressionen geschürt, die so aufspringen und du denkst, das kann jetzt gar nicht wahr sein. Im Grunde genommen, wir wollen uns alle hier liebevoll und ne, love all, serve all verhalten und so. Im Grunde genommen rennt man da rum, ja, wie, also fasst mich bloß niemand an, ja. Das sind natürlich Prozesse, die hier so stattfinden und ich denke manchmal, dass Baba das auch in uns beschleunigt, um etwas hervorzuholen, etwas rauszuholen. Vielleicht ist es manchmal hier auch besser an diesem Ort, das zu tun, als wenn es woanders passieren würde. Ich keine Ahnung, wie man dann manchmal reagieren würde in seinem sonstigen sozialen Umfeld. Aber das habe ich immer wieder gehört und mittlerweile kennt ja fast jeder so Geschichten, dass wir manchmal hier einfach in Prozesse kommen, die sehr intensiv sein können. Also ich gehe nicht mehr in diesen sogenannten Kampf um den besten Platz oder dies oder jenes und von daher macht mir das heute nicht mehr sehr viel aus. Und ich kann auch mal nicht zum Darshan gehen oder vor dem Darshan-Platz bleiben und Baba sehen. Es geht mir immer darum, dass meine innere Haltung stimmt. Weil es nützt mir nichts, auf dem Dachschrankplatz zu sitzen, wo ich die ganze Zeit nur drüber nachdenke, oh Mann, ey, das ist jetzt mir hier alles zu voll, ist mir zu heiß und der links und rechts nervt mich und jetzt kommt das Innerlein wieder, der ist so schlank, ja, sich genau vor mich hinsetzt und aufgeht wie ein Hefekloß. Ja, das kann man natürlich als Aufgabe, als Wachstum betrachten, aber für mich ist das jetzt nicht mehr so, sondern ich kann dann auch sagen, na gut, ich muss dann nicht in der Masse sitzen. Ich sitze auch gerne mal erste Reihe, klar, aber ich habe auch kein Problem, in der letzten zu sitzen. Und wenn Barber dann kommt und da ist und wenn er dann da vorne sitzt, also ich möchte immer mehr so meine innere Verbundenheit festigen, tiefer ergründen. Das ist mir wichtiger geworden, ja.
Kannst du beschreiben, was Barber für dich ist?
Das ist eine schwierige Frage, muss ich ja sagen. Das ist eine ganz schwierige Frage. Es ist natürlich immer so, ich sehe ihn immer in dieser äußeren Form über so viele Jahre. Und dieses abstrakte Denken, es ist ja nur ein Körper, aber es ist dieses formlose, er ist Gott, er ist das alles Durchdringende in diesem Körper, übersteigt absolut meine Vorstellung. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so ist. Für mich ist Baba jemand, der hat mich gerufen, der hat mir einen Impuls gegeben. Wie ja, ich glaube, Religion heißt es nicht auch irgendwie wie so Rückbindung. Er hat mich sozusagen wieder zurückerinnert, zurückgebunden, im wahrsten Sinne von Religion. Und er hat mich auf diesen Weg wieder gebracht. Und er ist derjenige, der mich wirklich auf diesem Weg für mich auch so hält, der mich da durchführt. Es gibt niemanden, keinen anderen Guru oder so. Ich habe ein paar auch heilige, wunderbare Persönlichkeiten oder Wesenheiten erlebt. Aber es war für mich niemals ein Zweifel, dass für mich Sai Baba derjenige ist, der mich da führt.
Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du, nur du, nur du. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du. Das Leben, der Atem, das Wachsen, die Zeit, Erkenntnis, Vergehen, die Unendlichkeit, das Lauschen, die Stille, die Leere im Raum, das Wissen, die Weisheit, die Schwingung des Sohns. Das alles, das bist du.
Damit geht unsere heutige Sendung wieder zu Ende. Ich sage Danke zu Peter Bohr für die Schilderung seines Weges zu Sai Baba, der anfänglich mit einigen Stolpersteinen gepflastert war, um dann schließlich in den inneren Weg der Erkenntnis zu münden. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Evelyn Seliger.
Das alles, das bist du, nur du. Die Macht und die Kraft, der Wille, die Tat, die Wahrheit, die Schönheit, der göttliche Rat, Bewusstsein und Liebe, das strahlende Licht, das Sein von allem, und du bist doch ich. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du, nur du, nur du. Das alles, das bist du, das alles, das bist du. Das alles, das bist du. Der Wille, die Tat, die Wahrheit, die Schönheit, der göttliche Rat, Bewusstsein und Liebe, das strahlende Licht, das Sein von allen.